Opposition in der DDR. Welche Rolle spielte die Kirche dabei? Wie kam es zum Widerstand und welche Folgen hatte er? Heute zu Gast im Studio haben wir Manfred Bauer und Christiane Dietrich als Zeitzeugen, die über ihre Erfahrungen und den Widerstand gegen den SED-Staat sprechen werden. Möchten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin der Manfred Bauer. Ich habe meine ganze Kindheit und Jugend in der DDR verbracht und war damals auch Mitglied in der Kirche. Und schon in meiner Jugend, als man dann auch mitbekommen hat, wie zum Beispiel meine Freunde aus der Gemeinde manchmal, obwohl sie gute Ergebnisse in der Oberschule hatten, nicht nach Dresden und zum Studieren durften, habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht. Und zwar auch klar, dass das alles nicht mit rechten Dingen zuging, aber was sollten wir da schon machen?
Frau Dietrich, wie war das denn bei Ihnen? Wie haben Sie die ganze Situation empfunden? Gab es da in Ihrer Jugend und in Ihrem Bekanntenkreis auch schon Auffälligkeiten oder haben Sie erst in den 80ern aktiv überlegt, Teil des Widerstands zu sein?
Naja, angefangen hat das alles, als ich im August 76 wie immer mit meinen Freunden auf dem Michaelsplatz gespielt habe. Das übliche Herumrennen eben. Wir haben uns dann aber mächtig erschrocken, als der Pfarrer Prüsewitz, den wir ja alle kannten, ankam und irgendwas von Unterdrückung der Kirche und Kommunismus gefaselt hat. Damals habe ich das gar nicht wirklich verstanden mit meinen 8 Jahren, natürlich, doch die Bilder, wie er dann plötzlich Benzin über sich schüttete und sich auch angezündet hat, sind uns dann allen natürlich im Kopf geblieben. Das war tatsächlich so das erste Mal, dass ich wirklich von Problemen in der Kirche mitbekommen habe.
Das waren ja dann schon sehr früh prägende Eindrücke. Dazu ist zu sagen, dass die Kirche ja die einzig legale oppositionelle Kraft nach der Gleichschaltung aller Parteien und Massenorganisationen und durch die politische Repression weitgehend entmachtet war. Aber trotzdem gab es innere Konflikte durch die Zerrissenheit zwischen oppositioneller Arbeit und Systemtreue. Die Kirchenleitung war vor allem an einem entspannten Verhältnis zum Staat interessiert, doch in jugendlichen Kreisen lehnte man die Anpassung und das Kleingeredetwerden ab. So sammelten sich auch im Hintergrund immer mehr Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen. Sehr prägend für die Ereignisse der 80er Jahre war auch die vom Dresdner Pfarrer Bretschneider ins Leben gerufene Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen. 2000 beobachteten am 24. September 1983, wie der Kunstschmied Stefan Nau auf dem Wittenberger Lutherhof ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedete. Die Bilder der illegalen Friedensaktion gehen um die Welt und werden später zum Symbol der Friedensbewegung in Ost und West. Hierzu hören wir die Stimme von Eckart Naumann, der seine Eindrücke des Tages schildert.
Wenn man ein sowjetisches und ein altbiblisches Symbol nimmt, dann kann das nicht provokant sein, das drückt nur aus, was man will. Und so wurde dieses Symbol dann als Anstecker, als Aufnäher produziert zum Symbol der Friedensbewegung. Auch, dass wir einen Schmied hatten, der bereit war, sich da öffentlich hinzustellen und diese Aktion dann auch mit seiner Person so exemplarisch zu verbinden. Also viele Dinge kamen zusammen, so dass diese Idee dann relativ kurzfristig dann realisiert werden konnte unter den Augen der Stasi, unter den Augen einer großen Öffentlichkeit. Die ARD war mit einem Korrespondenten hier so, dass während der Aktion sich niemand getraut hat, einzugreifen.
Frau Dietrich, Sie waren an dem Tag auch in Wittenberg. Wie haben Sie denn die Stimmung der Masse empfunden?
Die Anspannung in dem Moment war natürlich riesig. Immerhin war die Aktion ja illegal und richtete sich einfach direkt und offen gegen das System. Da aber das Westfernsehen ebenfalls anwesend war, traute sich selbstverständlich niemand von der Stasi einzugreifen. Und die möglichen Folgen haben wir alle bewusst in Kauf genommen, auch indem wir uns ja dazu entschieden haben, den Aufnäher unserer Bewegung offen zu tragen. Mit am härtesten getroffen hat es aber natürlich den Stefan, der ja seine ganze Existenzgrundlage verloren hat, als er die Schmiedewerkstatt schließen musste. Und zwar auch klar, dass bei Stefans wirtschaftlichem Ruin die Stasi ihre Finger im Spiel hatte.
Ihre Bewegung war dann sicherlich nicht die einzige, die mit intensiverer Überwachung durch die Staatssicherheit rechnen musste und davon betroffen war. Zu wissen, dass sich jederzeit unter ihnen inoffizielle Mitarbeiter befinden konnte, führte ja unweigerlich zu Misstrauen untereinander. Wie haben Sie dieses Gefühl von ständiger Überwachung erlebt, Herr Bauer?
Nun, nachdem ich die Meldung zur NVA der Volksarmee abgelehnt hatte, was für mich selbstverständlich war, durfte ich mein Physikstudium nicht beginnen. Schon da war mir eigentlich klar, dass die Stasi mich jetzt auf dem Kicker haben wird. Bereuen tue ich es aber nicht. Im Gegenteil, das hat mich nur noch mehr zum Theologiestudium motiviert. Ich wollte Pfarrer werden und offen über meinen Glauben und meine Ansichten sprechen können. Als ich später Pfarrer in Dresden war, war uns natürlich bewusst, dass es auch in unseren Kreisen IMs gab. Doch die Gefahr haben wir bewusst in Kauf genommen. Als ich 97 meine Stasi-Akten zum ersten Mal zu Gesicht bekam, fand ich dann so heraus, dass einer meiner engsten Freunde in der Gemeinde mich über Jahre hinweg ausspioniert und Informationen weitergegeben hatte. Seitdem habe ich nie wieder mit ihm gesprochen.
Das muss hart gewesen sein, dass eine Ihnen nahestehende Person Ihr Vertrauen so missbraucht hat, Herr Bauer. Frau Dietrich, wie ging es für Sie nach der Aktion Schwerter zu Flugscharen weiter? Nachdem Sie von der Ungerechtigkeit, zum Beispiel dem Ausschluss von Universitäten, mitbekommen haben, wie sah dann Ihr aktiver Widerstand aus?
Also in den nächsten Jahren habe ich mich eigentlich einfach weiter in pazifistischen Kreisen engagiert. Als Gorbatschow 1985 dann an die Macht kam und mit seinen Reformen die Sowjetunion umgestalten wollte, war die Hoffnung auf Perestroika und Glasnost auch bei uns groß. Umso empörter waren wir ja dann aber, als Honecker diese unfassbar dringenden Veränderungen nicht einsehen wollte. Und zusammen mit unserer bereits aufgeladenen Stimmung hat das anschließend einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Und wir waren natürlich umso begeisterter, Teil der Leipziger Montagsdemonstrationen zu sein.
Bei den Protestdemonstrationen wirkte doch auch Harald Bretschneider mit, richtig?
Ja, ganz genau. Und zusammen mit bekannten Gesichtern unterwegs zu sein und für seine Ziele Seite an Seite, auch mit völlig Fremden zu kämpfen, hat ein richtiges Gemeinschaftsgefühl in uns geweckt und uns einfach unfassbar zusammengeschweißt.
Die unglaubliche Wirkung der Montagsdemonstrationen hat auch maßgeblich zum Fall der Mauer und dem Untergang der SED-Herrschaft beigetragen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren und uns Ihre Geschichten erzählt haben.
Ja, danke schön. Es war mir ein Vergnügen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.